So, wir haben Mittwoch, den 21.06.2023, und ich begrüße alle ganz herzlich hier zum heutigen Gottesdienst der Arche. Es gibt ein gewaltiges Thema und es ist ganz, ganz wichtig, dass Jesus dich anspricht, der Heilige Geist. Es geht um das Thema, Jesus nachfolgen beinhaltet totale Hingabe. Jesus nachfolgen beinhaltet totale Hingabe. Und ich bete, dass der Heilige Geist führt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du die Lebenssituation von jedem kennst. Und ich bitte dich, dass jeder, der diese Predigt hört, hier im Bürgerhaus oder im Ermutigungskanal, dass jeder berührt wird von dir und dass jeder die Wahrheit erkennt und die Wahrheit macht frei. Und so bitte ich dich, Herr, nimm mich einfach als brauchbares Werkzeug, fließe durch mich hindurch. Und lass uns einfach erleben, wie du wirkst und wie einfach wir erleben, dass du da bist, dass du Realität bist. Und du willst es den Menschen zeigen. Und ich muss da nichts beweisen. Und dafür danke ich dir von Herzen, dass du es tust. Und so gebe ich dir die Zeit und bete das in Jesu kostbaren Namen. Amen. Ich starte mit einer Bibelstelle zu diesem gewaltigen Thema. Jesus nachfolgen beinhaltet totale Hingabe. Jakobus 4, 7 und 8 lese ich dazu. So unterwerft euch nun Gott, wie das widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Ich weiß nicht, wie es dir geht, du liest jetzt hier diese zwei Verse, was sticht heraus? Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, oder? Und dann geht's hier weiter. Es beinhaltet ja, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das beinhaltet ja diesen geistlichen Kampf. Und dann steht hier, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das heißt, wir sollen eine intensive Beziehung haben zu Gott. Dann steht hier, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Reinigt eure Hände, das heißt Buße tun. Und dass wir in einem Heiligungsprozess sind. Wisst ihr, das sind alles ganz wichtige Punkte, die hier stehen. Aber es gibt ja eine ganz wichtige, unscheinbare Aussage, und das ist der erste Satz. Vers 7, so unterwerft euch nun Gott. Und wenn wir unterwerfen uns Gott, dann kümmert er sich um all die anderen Dinge, die hier benannt werden. Das ist so wichtig, dass wir das realisieren, dass wir in dem geistlichen Kampf bestehen, dass wir eine intensive Beziehung zu ihm haben, dass wir Buße tun, dass wir einen Heiligungsprozess erleben. Das hat alles mit Gott zu tun, indem wir uns ihm unterwerfen. Das ist das Entscheidende, ihr Lieben. Das wird so schnell überlesen, dieses kleine Sätzchen, womit hier alles begann. In diesem Vers 7 und Vers 8. Und wisst ihr was? Jesus Christus, das müssen wir uns bewusst machen, hat sich total Gott unterworfen. Gottes Sohn. Indem er, es steht in Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und das beinhaltet doch, dass Jesus Christus sagte, Papa, Gott, mein Vater, ich werde es tun und ich werde Mensch und ich werde diesen Weg gehen. Das müssen wir uns bewusst machen. In dem Moment, in dem Gott sagte, ich gebe dich hin, hat Jesus Christus gesagt, und ich unterwerfe mich dir, mein Vater, mein Gott. Und dann ging er hier durch dieses Leben, und er war bereit, alles hinzugeben, bis dahingehend, dass er sich unterwarf und starb und liegt im Grab und es ist alles fertig und er hat sein Leben alles hingegeben und hat gesagt, Gott, mein Vater, ich gehe so weit und liege 3 Tage im Grab. Und er war wirklich tot. Und er konnte nicht herkommen und kann sagen, so, jetzt wird's aber langsam mal Zeit, Vater, dass du mich hier rausholst. Er war tot. Und er hat vertraut, dass Gott mit der Auferstehungskraft kommt und holt ihn in den Himmel. Ist das totale Unterwerfung? Ohne Gott konnte Jesus Christus nichts tun. Jesus Christus sagt in der Heiligen Schrift, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wenn du nicht und sind bereit, Jesus nachzufolgen, dann sagt Jesus, ich möchte die totale Hingabe, wie ich sie euch vorgelebt habe. Nicht 60%, nicht 80%, nicht 99%. 100% Hingabe fordert Jesus Christus. Warum? Ihr Lieben, in diesem Zusammenhang, Jesus nachfolgen beinhaltet totale Hingabe. Schauen wir uns jetzt mal eine Begebenheit in der Bibel an, was Jesus und die Jünger betrifft. Und jetzt wird's hochinteressant. Matthäus 16, da lese ich die Verse 13 bis 17. Matthäus 16, 13 bis 17. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen, etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er, Jesus, zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ihr Lieben, wir müssen jetzt hier festhalten. Erstens. Die Jünger, nicht nur Petrus, die Jünger, alle 12, haben hier erkannt und gehört, dieser Jesus ist tatsächlich der Sohn des lebendigen Gottes. Richtig? Steht hier. Jetzt geht's weiter. Vers 21 bis 23. Und jetzt hört gut zu. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Zweitens. Also erstens, Sie wissen, Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Zweitens, hier steht ganz klar, was passieren wird. Jesus Christus sagt den Jüngern, ich werde als Gottes Sohn ans Kreuz gehen und am dritten Tage auferstehen. Es ist wichtig, dass wir das realisieren. Jetzt kommt Vers 24. Oder 22, Entschuldigung. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er, Jesus, aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Petrus und die Jünger, betone ich immer, die waren dabei, hören, mit dem er da spricht, das ist Gottes Sohn, erstens. Zweitens, Jesus Christus hat gesagt, ich werde sterben und nach dem dritten Tage auferstehen. Und jetzt kommt Petrus her und sagt allen Ernstes, das wird nicht passieren. Auf keinen Fall. Und dann heißt es, dass Jesus sagt, weiche von mir, Satan, denn das sind nicht göttliche, sondern menschliche Gedanken. Jetzt frage ich dich, wie kann es sein, dass dieser Petrus, und hat das jetzt alles wahrgenommen, und sagt, nee, das wird nicht passieren. Wie kann das sein? Hast du dich schon mal gefragt? Wie kann es sein, dass hier steht, weiche von mir, Satan, sagt Jesus, und warum widersteht er nicht dem Teufel, so flieht er von euch, haben wir eben gelesen, Jakobus 4, Vers 7. Warum hat Satan die Macht, in diesen Petrus zu gehen und durch diesen Petrus zu Jesus zu reden? Warum? Ihr Lieben, Petrus hat für sich klar, Jesus, das, was du gesagt hast, dass du ans Kreuz gehst und dass du nach dem dritten Tage auferstehst, das nehme ich nicht an. Und die Jünger sagen, und ich nehme es nicht an. Alle 12 sagen, pass auf, Jesus. Es wird nicht passieren, weil wir wollen das nicht. Es geht nicht in unser Denken. Wir werden dir da nicht nachfolgen. Wir werden uns Gott bei so einem Weg nicht unterwerfen, weil wir diesen Weg nicht gehen wollen. Woher weiß ich das? Woher weiß ich das, dass die Jünger sich an dieser Stelle Gott und Jesus widersetzen und sagen, diesen Weg werde ich nicht gehen mit dir, Jesus. Es muss was anderes sein. Wir haben andere Vorstellungen und meine Vorstellungen, meine ich, setze ich über dich und Gott. Warum? Ich zeige es euch. Vers 24. Als das mit Petrus jetzt war, und Jesus sagt, weiche von mir, Satan, du denkst nicht göttlich, sondern du denkst menschlich, sagt Jesus. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Hier steht, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, Moment. Jesus Christus sagt hier, ihr Jünger, wenn ihr meine Jünger sein wollt und wollt mir nachfolgen, dann müsst ihr euch selbst verleugnen und euer Kreuz auf euch nehmen. Aber das sind doch die Jünger. Also Jesus sagt zu seinen Jüngern, die 3 Jahre ihm gefolgt sind, die alles mitgemacht haben, die alles verlassen haben, denen sagt er, ihr Jünger, wenn ihr Jünger sein wollt von mir, dann müsst ihr euch selber verleugnen und müsst das Kreuz auf euch nehmen. Das sind doch seine Jünger. Und er sagt, wenn ihr meine Jünger sein wollt, ey, die gehen 3 Jahre schon mit Jesus durch die Gegend und erleben Wunder und alles. Warum sagt Jesus das? In Lukas 22, Vers 24 steht, die Jünger hatten einen Streit untereinander, wer ist denn der Größte unter uns? Und diese Jünger hatten eine Vorstellung, dass Jesus Christus und baut sein Reich in dieser Welt und er macht Israel wieder groß und es wird ein mächtiges Reich werden und unter den Jüngern wird überlegt, ja, wer wird denn Minister? Wer wird denn Ministerpräsident? Und die Jünger hatten für sich klar, so wird es sein. Und wir sind nicht bereit, den Weg da, den du erzählst mit irgendwie, dass du stirbst und nach dem 3. Tage auferstehst, ja, das haben sie für sich nicht in Anspruch genommen. Sie wollten ihre Karriere, sie wollten ihren Willen. Und als sie dann merkten, dass es ernst wird, und Jesus wirklich davon immer wieder sagt, ich gehe ans Kreuz und ich werde sterben, dann hat ein Judas Ischariot gedacht, Moment. Judas war für die Gelder zuständig in der Jüngerschaft. Und dann hat Judas Ischariot gedacht, Moment. Also wenn Jesus das so klar hat und meine Träume sind dahin, dass ich Finanzminister werde, auf die heutige Zeit übertragen, dann will ich noch irgendwas rausschlagen. Und dann geht er zu den Hohepriestern und sagt, wie viel bekomme ich, wenn ich ihn euch ausliefer? Und die anderen Jünger, die erlebten, wie Jesus wirklich gefangen genommen wurde, und wie es Richtung Kreuz ging und es wirklich passiert, dass Jesus Christus gekreuzigt wird. Und es wird wahr, was Jesus gesagt hat. Und sie wollten es nicht. Sie haben sich diesem nicht unterstellen wollen. Sie haben sich dem Plan Gottes nicht unterwerfen wollen. Und es passierte tatsächlich, sind sie alle weggelaufen. Alle. Die Jünger hatten ihre Vorstellung und das war ihre Realität. Meine Frage ist, gibt es irgendeinen Bereich, wo du sagst, Jesus, ich folge dir nach und nicht nur 3 Jahre, schon 30 Jahre und länger. Aber an dieser Stelle habe ich meinen Willen und stelle meinen Willen über deinen. Wenn das so ist, kannst du sicher sein, dass Satan kommt und geht genau da in deine Gedanken. Und das kann bis dahin führen, dass dieses ganze Herz bei Judas und hing an dem Geld und ihm war das so wichtig, dass er und verriet ihn, um wenigstens noch Geld zu bekommen, ja, wenn schon alles kaputt ist mit diesem Jesus und er geht ans Kreuz, ja, das geht so weit, dass er hinterher realisierte, was er getan hatte und er erhängt sich. Und der Ursprung und warum die Jünger wegliefen und warum Petrus ihn 3-mal verleugnet hat, hatte nur einen Ursprung. an dieser Stelle mit dem Kreuz, das wollen wir nicht. Mein Wille über Gottes Wille. Versteht ihr, was hier passiert? Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Was heißt Selbstverleugnung? Du hast deine Persönlichkeit, du und ich. Wir haben unsere Persönlichkeit, du und ich haben unsere Gaben. Und alles unterstellen wir dem Willen Gottes. Das ist Selbstverleugnung. Mit deinem ganzen Leben kommst du her und mit deiner ganzen Persönlichkeit und sagst: Hier bin ich, Herr, führe mich, ich unterwerfe mich dir. Und genau das erwartet Jesus Christus von dir und von mir. Und sonst hast du immer Satan, der Einfluss nimmt und der Zerstörung bringt in deinem und meinem Leben. Und ihr Lieben, genau das Gegenteil von dem, was Jesus Christus fordert von uns Menschen, propagiert die Welt. Nämlich, du sollst dich nicht selber verleugnen, sondern du sollst dich selbst verwirklichen. Du bist Gott. Du schaffst deinen Gott, wie du es willst. Die Bibel ist nicht die Wahrheit. Ihr Lieben, und dann steht hier: Wenn jemand mir nachkommen will, sagt Jesus, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Kreuz von Jesus können wir nicht auf uns nehmen. Er hat die Schuld der Welt, deine und meine Sünden getragen. Was hier abging am Kreuz, können wir nicht ansatzweise erahnen. Aber unser Kreuz auf uns nehmen, da denken wir an die Menschen in China und Nordkorea, richtig? Die nehmen ihr Kreuz auf sich, indem sie die Bibel lesen und werden dafür umgebracht oder gehen in Zwangslager oder gehen ins Gefängnis. Aber wisst ihr was? Es wird immer massiver in Deutschland. Wenn du herkommst und sagst, ja, die Bibel ist die Wahrheit, Jesus der einzige Weg, du bekommst immer mehr Aggression. Dass die Leute sagen, du lässt mich so stehen, wie ich es für mich sehe. Du bekommst, wenn du Jesus Christus radikal nachfolgst, in totaler Hingabe, bekommen immer mehr Menschen Auseinandersetzung mit dem Partner, mit den Kindern, mit der Familie und du nimmst immer mehr das Kreuz auf dich, weil du Ablehnung erlebst, weil du Aggression erlebst. Es kann sein, dass du erlebst Ausgrenzung in der Arbeit, dass die Arbeitskollegen sagen, du hast sie doch nicht so ganz alle. Jetzt hör doch endlich auf mit diesem Jesus. Bis dahingehend, dass du herkommst und sagst, hier Chef, pass auf, ich lüge nicht für dich und die Firma und du wirst gekündigt. Auch das passiert in Deutschland. Und jetzt, ihr Lieben, komme ich zum Evangelischen Kirchentag vor 14 Tagen und da erleben wir, was wirklich in Deutschland abgeht, wo wir leben. Der Pfarrer, gebürtig aus Südafrika, Pfarrer Quinten Kissa, der stellt sich hin auf die Kanzel und sagt, Gott ist quer. Damit spricht er diese ganze Gender-Ideologie an und sagt damit, und Gott hat kein Problem mit den vielen Geschlechtern und Gott hat auch seine vielen Geschlechter. Sie sagen, wie Gott ist. Nicht mehr die Bibel, nicht mehr die Heilige Schrift. Er stellt sich hin und sagt, wir sind alle die letzte Generation. Und macht somit einen Aufruf für Klimaschutz. Du denkst nicht, dass du auf einem evangelischen Kirchentag bist, sondern beim Parteiprogramm der Grünen. Und eine Annalena Baerbock, die Außenministerin, stellt sich hin und sagt, ich bin in der Kirche, Leute. Aber ich glaube nicht an Gott. Ihr Lieben, was hier passiert, ja? Dass ein Pfarrer, ja, und sagt, Gott ist quer. Das ist die höchste Stufe von Blasphemie. Das ist Gotteslästerung. Und man hätte als Leitung der Kirche, hätte man diesen Mann von der Kanzel holen müssen und hätte sich da hinstellen müssen, hätte gesagt, und die Bibel ist die Wahrheit und Gott ist der Gott der Bibel und hätten das proklamieren müssen. Die hätten den da runterholen müssen. Und eine Annalena Baerbock, die sagt, ich bin in der Kirche, aber ich glaube nicht an Gott, die hätte am nächsten Tag von der Kirchenleitung, von den Obersten, hätte die einen Ausschluss schriftlich auf dem Tisch haben müssen. Du gehst hier raus. Die Kirche sagt, wir müssen offen sein für diese Diskussion. Und wisst ihr, was ganz gruselig war? Als ich das so hörte und sah, wie der Pfarrer und sagte das, ja, Gott ist quer. Die ganze Masse jubelte. Und ich sage euch das, das erinnert mich an dunkelste Zeiten der deutschen Geschichte. Wie eine Masse manipuliert werden kann. Durch immer wieder diese Aussagen mit Gender. Und alle sind eigentlich dagegen. Überall, wo ich mit Leuten rede, die sagen, ja, die Gender ist so ein Quatsch und so. Aber von den Medien bekommst du es immer wieder ab. Und die prägen dich in eine Richtung und manipulieren. Und die Menschen setzen es um. Und sind tatsächlich so manipulativ in diesem Fahrwasser der Medien und deren, die das alles so haben wollen, drin, ja, dass sie jubeln bei solch einer Aussage. Und wenn ihr meint, das war's aber jetzt, oder? Nein, es gab auf dem Kirchentag eine Predigt, die vorgetragen wurde von der künstlichen Intelligenz erstellt. Und die Leute sitzen da und hören sich eine ausgearbeitete Predigt von der künstlichen Intelligenz an, mit einer Computersprache kriegen sie die Predigt. Ihr Lieben, wir müssen wissen, in welcher Zeit wir leben. Und das geht in einer rasenden Geschwindigkeit. Merkt ihr das? In Matthäus 24, in der Endzeitrede von Jesus, da spricht Jesus von der großen Verführung. Und genau das passiert jetzt, aktuell in Deutschland. Die große Verführung von der Kanzel, von den Medien. Und in 2. Timotheus 3, Kapitel 3 und 4, da steht unter anderem Folgendes. Lest euch das bitte durch. Da steht, sie werden sich Lehrer holen, die das predigen nach ihren Ohren, das, was sie hören wollen. Und sie werden die Vollmacht und Kraft von Jesus Christus und dem Evangelium verleugnen. Und werden ihre eigene Ideologie bauen. Und wisst ihr, was in Kapitel 3, 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 5 steht? Halte dich von diesen Menschen fern. Wisst ihr, was das heißt? Das sage jetzt nicht ich. Das sagt die Bibel. Das, was hier in der Kirche passiert und dass Gottes Wort, ja, nicht nur irgendwie falsch dargestellt wird, sondern dass hier eine Blasphemie passiert, eine Gotteslästerung. Und die Kirchenleitung und die Oberen gucken mit zu und lassen das alles zu. Das sagt die Bibel, nicht ich, die Bibel ganz klar, ja. Halte dich von diesen Menschen fern und verlass die Kirche aber ganz schnell. Niemals darfst du das zulassen. Und wenn wir jetzt in dieser Zeit nicht klar sind und klar zu Jesus Christus stehen und wir ganz klar sagen, wir unterstellen uns der Autorität von Jesus Christus und die Bibel ist die absolute Wahrheit. Und wir machen so ein Wischiwaschi-Ding und wollen in der Gemeinde noch nett und lieb zusammen sein und Kaffee trinken und kriegen das irgendwie alles nicht mit und wollen das auch nicht, unser Kreuz auf uns nehmen. Da heißt es in der Bibel, es wird einen großen Abfall geben. Nicht von den Nichtchristen. Es kann nur ein Christ abfallen. Und wir erleben jetzt schon aktuell, bei dem, was ich hier aufzeige, was vor 2 Wochen passiert ist, einen großen Abfall. Und die Masse jubelt, weil sie das alles hier nicht wollen mit Jesus. Und die konsequente Nachfolge. Und deshalb sage ich, ihr Pfarrer, Mitglieder der Kirche, verlasst diese, ich sage das jetzt ganz bewusst, Staatskirche. Es heißt in der Bibel, Satan geht umher wie ein brüllender Löwe, ja, und versucht die zu verschlingen, die er kriegen kann. Wie geht ein Löwe vor, wenn er eine Herde von Tieren sieht? Er schleicht sich an, und dann kommt das Brüllen und die Herde bewegt sich und läuft und dann sieht er ein Tier, was sich von der Herde entfernt und da geht er drauf zu und verschlingt dieses Tier. Wir, Arche, die ihr im Ermutigungskanal die Predigt hört, egal wo du herkommst und wo du lebst, du darfst nicht alleine bleiben. Wir müssen zusammenbleiben. Wir dürfen uns niemals auseinanderdividieren lassen. Und in Johannes 17, dem hochpriesterlichen Gebet, da betet Jesus, Vater, so wie du und ich eins sind, so sollen die, die uns nachfolgen, eins sind, eins sein. Wir müssen verstehen, dass wir es alleine nicht schaffen. Weil Satan weiß, er hat nicht mehr viel Zeit. Leute, wir leben ganz am Ende. In 2. Timotheus 3 steht, in den letzten Tagen werden wir das erleben. Dass sie sich Lehrer holen, wo sie einfach nur noch das hören wollen, was sie hören wollen. Und dass ihr Wille geschieht. Wir leben in einem Endzeitkampf und wir Christen, die wir verstehen, was es bedeutet, Jesus alles zu geben, totale Hingabe, wir müssen zusammenkommen. Wir dürfen nicht alleine bleiben. Und ich habe es hier schon weitergegeben. Wenn Christen und hören das und leben hier in dieser Region und sie merken, was in ihrer Gemeinde läuft, dass es in diese Richtung geht, dann ist es ganz, ganz wichtig, zusammenzukommen. Und hier mittwochs 19.30 Uhr im Bürgerhaus, ja, wäre es so göttlich, dass wir alle zusammenkommen, uns eins machen, die wir wiedergeborene Christen sind, und Jesus Christus anbeten, weil wir müssen uns bewusst machen, Es wird einen großen Abfall geben und die kleine Herde muss zusammenkommen und gemeinsam Jesus anbeten und ihn groß machen. Amen. Das ist es. Und da geht's nicht mehr um Konfession und Denomination und den Verein, in dem ich bin. Es geht um Jesus Christus und die Nachfolge und dass wir Christen uns eins machen. Wir sind in einem Endzeitkampf. Ihr Lieben, und ich habe nicht verstanden, ja, als ich damals und habe mit der Arche 2001 begonnen, dann war das so, dass ich noch mit Jugendämtern zusammengearbeitet habe und von denen bezahlt wurde und so, und Gott hat mir alles genommen. Heute verstehe ich das. Ich muss frei sein. Und ich gehöre keinem Dachverband an. Die Arche ist da total frei und das muss so sein, weil das, was ich heute predige, nicht das und würde das in den Kirchen predigen, dann hätte ich morgen meine Kündigung. Ihr Lieben, das ist so wichtig. Wir müssen frei sein. Und wir sind in einem Ermutigungskanal und da werde ich abschließend jetzt noch zwei Bibelstellen weitergeben. Die sind sowas von ermutigend und die machen so eine Freude, ja. Das ist so schön, dass wir das Wort haben und dass die Heilige Schrift Gottes Wort ist. In Kolosser 2, 13 bis 15 steht, er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm, Jesus Christus, lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Weißt du, was das heißt? Satan kommt jeden Tag zu Gott und sagt, guck dir diese Frau an, guck dir diesen Mann an, ja, hier, guck dir es an, die Sünde. Und Gott sagt, mein Sohn hat dafür geblutet. Und mein Sohn war am Kreuz von Golgatha, ist gestorben, nach dem dritten Tag auferstanden und ihm ist jetzt alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und jetzt steht hier, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns gegen entgegenstand. Also Satan kommt her und sagt, hier, guck. Und Jesus Christus, ja, hat alles getan und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Alle Schuld von dir und mir und die wir noch begehen werden, hängen am Kreuz. Wir leben im Sieg. Und ihr Lieben, wir wollen jetzt mal eins klar haben, bei all dem, was ich hier jetzt weitergegeben habe heute, es geht in diesem geistlichen Kampf nicht darum, wer wird denn zuletzt gewinnen? Der Sieger steht fest, Jesus Christus. Das ist die Wahrheit. Und dann steht hier, und jetzt hört mal gut zu, das ist so eine Freude. Und alleine nur wegen dieser Aussage und dass ich das heute hier bringe, ging es mir in den letzten Tagen so schlecht, weil das eine Botschaft ist, da geht's in der Hölle ab. Dann steht hier, als er so die Herrschaften und Gewalten, nämlich Satan mit seinen Dämonen, entwaffnet hatte durch den Sieg am Kreuz von Golgatha, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Jesus Christus stellt Satan und seine Dämonen an den Pranger und sagt, ja, ich bin gestorben. Ich bin auferstanden und mir ist jetzt und in alle Ewigkeit alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Amen. Was ist das für eine Botschaft? Und da habe ich doch keine Angst, diese Dinge hier weiterzugeben. Was können mir denn Menschen tun? Ich gehöre zum Sieger. Auch wenn ich sterbe. Ist doch egal. Aber ich werde niemals von der Wahrheit abweichen. Und in Philippa lese ich noch vor, Philippa 2, 7 bis 11. Und das soll dieser Pfarrer Kessar und eine Annalena Baerbock und alle, die jetzt hier dagegen agieren, ja, die sollen sich das gut hier ansehen, was in Philipper 2, 7 bis 11 steht. Sondern er, nämlich Jesus, entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Er hat sich seinem Gott, seinem Vater unterworfen. Und jetzt heißt es, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Es gibt keinen größeren Namen als Jesus Christus. Damit in dem Namen Jesu, und jetzt hört gut zu, vor allen Dingen, die hier dagegen agieren. Damit im Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Herr Kessar, Sie werden auf die Knie fallen, wenn Sie vor Jesus sind und werden anerkennen, und du bist der Herr. Und du bist nicht quer, du bist klar. Und die Bibel ist tatsächlich Gottes Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die haben ewig Bestand. Ihr Lieben, ich bete, dass das jetzt viele Christen, die lau sind, die irgendwie sagen, ich glaube ja auch irgendwie an Jesus und so oder etwas Höheres, dass sie verstehen, dass jetzt der Endzeitkampf immer härter wird, dass wir immer mehr Druck bekommen und wir immer mehr klar bekennen müssen und unser Kreuz tragen müssen, dass Jesus Christus der Herr ist, der alleinige Herr. Und es geschieht nur, indem wir zu ihm kommen, ein Gebetsleben führen, uns mit der Bibel beschäftigen. Und Jesus hat gesagt, und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Lasst uns aufstehen und dann spreche ich noch den Segen. Und ich danke dir für diese Klarheit. Ich danke dir, dass ich auch jetzt hier irgendwie, was Denomination und so weiter betrifft, ja, dass du und hast hier die Arche freigesetzt, sodass ich hier das Evangelium biblisch klar verkünden darf. Was für eine Gnade, was für eine Freude, Herr. Und so segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib und erhalte uns deinen tiefen Frieden. Amen. Amen. Und so grüße ich alle im Ermutigungskanal, bete, dass ihr jetzt wirklich mit einer neuen Entschlossenheit oder der erstmaligen Entschlossenheit durch dieses Leben geht mit Jesus Christus. Und ich bin dankbar, dass wir uns haben. Alles Liebe, euer Männer.